Der regierende Bürgermeister geht Tennis spielen, während Zehntausende Berliner nach einem Terroranschlag im Dunkeln sitzen. Die Justizsenatorin steht unter Plagiatsverdacht und gegen den SPD-Spitzenkandidaten ermittelt kurz vor der Wahl die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Korruption. Der Berliner Wahlkampf schreibt Geschichte. Doch hinter diesen Skandalen um Spitzenpolitiker stehen auch wichtige Inhalte. Die Partei Die Linke fordert die Enteignung von Immobilienkonzernen. Zehntausende Wohnungen könnten so unter Marktwert an die Stadt Berlin gehen. Die börsennotierten Konzerne könnten Milliarden verlieren. In Umfragen steht Die Linke teilweise sogar auf Platz 1. Was bedeutet diese linksgrüne Wohnungspolitik für Deutschland? Könnte das Beispiel Schule machen und welche Konsequenzen kann das haben? Wir begrüßen Michael Schick, Ehrenpräsident des Immobilienverbandes IVD und Immobilienunternehmer. Guten Tag, Herr Schick.
Guten Tag, Herr Golmel.
Sie haben selber seit 35 Jahren Erfahrung am Wohnungsmarkt, sind Immobilienunternehmer. In den vergangenen 10 Jahren sind die Angebotsmieten ja tatsächlich explodiert. In Berlin und Leipzig um fast 70%, im Durchschnitt von 14 Großstädten um 43%. Wie sehen Sie die Marktlage in den Großstädten?
Ja, es ist so, die Mieten sind gestiegen und der Leerstand ist gesunken. Es ist sehr schwierig, heute eine freie Wohnung zu finden. Die Leerstandsquote in den großen Städten liegt deutlich unter 1%, also in Frankfurt am Main beispielsweise bei 0,1%, in Freiburg im Breisgau 0,1%. In Köln ist es dann schon ein entspannter Markt mit 0,8% der freien Wohnungen von allen Wohnungen, die überhaupt verfügbar sind. Und das liegt natürlich daran, dass es eine sehr hohe Nachfrage gibt, vor allem in den Zuwanderungsregionen und gleichzeitig viel zu wenig Neubau.
Dieser angespannte Wohnungsbau wird dann auch für alle möglichen Probleme verantwortlich gemacht, sogar für niedrige Geburtenraten. Also Familien können nicht in größere Wohnungen ziehen, deswegen sparen sie sich jetzt den Kinderwunsch auf. Und auch wirtschaftliche Stagnation soll da eine Rolle spielen, weil Arbeitnehmer nicht mehr flexibel sind. Welche Auswirkungen sind aus Ihrer Sicht ökonomisch wirklich realistisch?
Also ich glaube ja, dass die Städte in Deutschland auch immer in Konkurrenz stehen, beispielsweise was die Ansiedlung von Unternehmen angeht. Und wenn Unternehmen es schwer haben, Mitarbeiter zu finden, weil die wiederum keine Wohnung für sich finden, dann wird es eben auch zum Standortnachteil. Ein ehemaliger Bundesbauminister hatte gesagt, Wohnen ist die größte soziale Frage unserer Zeit. Ich glaube, das ist so. Und deswegen ist es entscheidend, dass man hier mal den Regler umlegt und tatsächlich ins Handeln kommt. Denn die Problembeschreibung, dass die Mieten steigen und der Leerstand sinkt und es zu wenig Wohnungen gibt, über dieses Dilemma reden wir ja seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten.
Seit etwa einem Jahrzehnt gibt es ein Instrument, um die Höhe der Mieten zu begrenzen. Das ist die Mietpreisbremse. Bei der Neuvermietung einer Bestandswohnung darf die Miete dann grundsätzlich höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Wie sehen Sie die Mietpreisbremse?
Damals war die Begründung der Politik, man wolle dem Markt eine Verschnaufpause gönnen. Und jetzt fragt man sich ja, hat der Markt sich jetzt genug verschnauft? Das ist, glaube ich, nicht der Fall, denn diese Mietpreisbremse ist sozial einfach ungerecht. Ich will es mal an einem Beispiel machen. Also wenn Wohnungen in den großen Städten, aber auch in den Universitätsstädten, in den Metropolregionen, wenn die frei werden, dann bilden sich normalerweise lange Schlangen von Wohnungsbewerbern vor der Tür. Und vor so einer leeren Mietwohnung ist dann die sozialbedürftige Familie mit mehreren Kindern und der Chefarzt. Und dann ist ja die Frage, wer bekommt denn diese Wohnung? Möglicherweise ist es ja der Chefarzt und nicht die sozialbedürftige große Familie. Aber für den Chefarzt bräuchten wir ja keine staatlich reduzierte Miete. Also die, die die Wohnung bräuchten, kriegen sie nicht, obwohl es die Mietpreisbremse gibt. Und die, die sie bekommen, die können sehr, sehr gut sich oft auch eine andere Marktmiete leisten. Also diese Mietpreisbremse ist vielleicht gut gemeint, aber schlecht gemacht und sie ist schlicht und einfach sozial ungerecht.
Allerdings soll sie ja auch viel mehr puffern als bloß bei Neuvermietung. Also neu vermietete Wohnungen zahlen ja auch ein auf den Mietpreisspiegel und am Mietpreisspiegel orientieren sich dann die Erhöhungen auch für andere Bestandswohnungen. Also entfaltet der Deckel da seine positiven Wirkungen?
Also die Mietpreisbremse gilt tatsächlich bei der Neuvermietung. Ausgenommen sind komplett modernisierte Wohnungen und auch Neubauwohnungen. Und bestehende Mieter, die haben eine sogenannte Kappungsgrenze, dass also bestehende Mietverhältnisse nicht permanent erhöht werden können. Dafür gibt es dann diesen Mietspiegel. Aber auch der beispielsweise war das Thema von weiterer Regulierung. In der Vergangenheit wurden die Mietverträge der letzten 4 Jahre in diese Mietspiegel mit eingerechnet. Jetzt wurde das ausgeweitet, dass auch die Mietverhältnisse der letzten 6 Jahre betrachtet werden. Es gibt aber auch die Forderung, Mietverhältnisse der letzten 10 Jahre in diese Mietspiegel mit einzuberechnen. Natürlich immer mit dem Versuch, quasi die Mietenbasis eher niedrig zu halten. Also ich würde sagen, das ist ein sozialpolitisches Instrument geworden. Aber ein Mietspiegel, wie der Name schon sagt, soll ja eigentlich den Markt spiegeln und kein sozialpolitisches Instrument sein. Also ich persönlich hätte ja auch ganz gerne einen Spiegel im Badezimmer, der mich in der Jugendlichkeit von vor 10 Jahren zeigt. Aber es ist dann natürlich kein Spiegel.
Zum Thema Enteignung gab es ja auch eine Volksabstimmung, die positiv ausgegangen ist. Und jetzt im Wahlkampf wird diese Forderung wieder aktueller. Da gibt es ja grundlegende und ökonomische Argumente. Erstmal mit diesem grundsätzlichen politischen Argument. Wohnen muss jeder. Es ist ein Grundrecht und es muss günstig angeboten werden. So ist das Argument. Und Wohnraum soll kein Spekulationsobjekt sein. Darum liegt es auch falsch bei Aktiengesellschaften, sondern sollte eher bei staatlichen Wohnungsbaugesellschaften liegen. Wie sehen Sie das Argument?
Das ist natürlich der Endpunkt einer Regulierungsspirale. Also nach dem Thema Mietpreisbremse, Verschärfung der Mietpreisbremse, Verlängerung der Mietpreisbremse, Kappungsgrenze. Dann wurde die Umwandlung von Mietbeständen in Eigentumswohnungen eingeschränkt. Diese Spirale drehte sich immer weiter, wie halt so eine Regulierungsspirale vonstatten geht, weil man quasi immer mehr von dieser Regulierungspolitik macht, aber dabei übersieht, dass man eigentlich nur den Mangel verwaltet und nicht den Mangel beseitigt. Und jetzt kommt eben dieser Punkt mit der Enteignung, der natürlich quasi die krasseste Forderung ist. Also es gab jetzt über viele Jahre so eine Art Überbietungswettbewerb und da ist das Thema Enteignung und Vergesellschaftung jetzt quasi so der Schlusspunkt einer sehr hitzigen Diskussion, wie wir sie in Berlin erleben. Also die Hälfte der Wahlplakate dreht sich um Mietenwahnsinn oder eben Enteignung.
Der ökonomische Vorwurf gegen die großen Konzerne wie Vonovia oder Deutsche Wohnung lautet, dass sie überhöhte Preise verlangen, auf Beschwerden von Mietern nicht ausreichend reagieren, Immobilien teilweise ausschlachten, verkommen lassen und sich allgemein die Machtlosigkeit der Mieter zu nutzen machen. Also sind die Konzerne selber schuld an diesem politischen Gegenwind?
Es gibt wahrscheinlich in jeder Stadt in Deutschland und in jeder Stadt auf der Welt größere Immobilienunternehmen, wo es bestimmt auch manchmal berechtigte, manchmal unberechtigte Kritikpunkte über deren Art der Verwaltung gibt. Was sich aber wahrscheinlich nicht ändert, ist die Mangellage in einem Markt, wenn ich nur den Vermieter auf dem Klingelschild verändere. Dadurch entsteht ja keine einzige Wohnung mehr. Und die Wohnungen, über die es hier geht, die sind ja ohnehin die relativ günstigen Wohnungen. Und die Frage ist ja deswegen, was passiert eigentlich mit dem Wohnungsmarkt, wenn man dieses auch verfassungsrechtlich höchst fragwürdige Instrument angehen würde? Entschädigungssumme müsste wahrscheinlich so zwischen 30 und 40 Milliarden Euro betragen. Was bedeutet das für eine hochverschuldete Stadt, wo Schulen in einem katastrophalen Zustand sind, es buchstäblich durchs Dach der Turnhalle regnet, der öffentliche Raum sichtbar immer mehr verwahrlost, sind da 30 Milliarden Euro gut aufgehoben dafür, dass man eigentlich nur den Namen des Vermieters ändert, aber keine einzige neue Wohnung schafft? Ich will mal mit einer kleinen Gegenrechnung antworten. Also gehen Sie mal von 50 Quadratmeter großen Wohnungen aus und Baukosten vielleicht von 3.500 Euro pro Quadratmeter. Das Grundstück ist für die öffentliche Hand ja meist vorhanden. Da könnte man mit dem gleichen Volumen, ich bleibe mal beim Beispiel von 30 Milliarden Euro, 170.000 neue Wohnungen bauen, also Heimat für mal 240.000 Menschen. Da würde man was tun gegen den Wohnungsmangel. So ist es halt eine besonders krasse Forderung in diesem überhitzten Wahlkampf.
Ich vermute, Sie haben jetzt den Marktpreis der Wohnung angelegt. Die Partei Die Linke und die Befürworter der Enteignung sagen, dass dieser Marktpreis nicht angelegt werden muss. Sie rechnen eher mit unter 10 Milliarden Euro und dafür werden Kredite aufgenommen. Und diese Kredite werden dann auch noch über die Miete abgezahlt. Und das wurde dann durch flankierende Gutachten auch belegt, dass das so funktionieren kann. Es klingt nach einer eierlegenden Wollmilchsau. Warum klappt das nicht?
Also das wird natürlich die Gerichte über Jahre und Jahrzehnte beschäftigen, ob es tatsächlich gelingt, privates Eigentum zu enteignen und dann nicht zum Verkehrswert zu entschädigen, sondern deutlich unterhalb des Verkehrswertes zu entschädigen, möglicherweise zu 30 oder 40%, und dann gleichzeitig die Entschädigung in Höhe einer Schuldverschreibung über 100 Jahre zu strecken durch eine dann zu schaffende Anstalt öffentlichen Rechts, für die das Land Berlin dann bürgen soll. Ob das einer rechtlichen Überprüfung standhält, ist die eine Frage. Aber die andere Frage ist natürlich jetzt schon die, dass im Ausland gefragt wird, was ist denn hier in Deutschland los? Da macht man ja keinen Unterschied zwischen Berlin und Deutschland. Also da fragt man sich, was ist denn eigentlich mit der Rechtssicherheit? Wie ist es mit den Property Rights? Also wenn die downgegradet werden, weil Deutschland nicht mehr sicher ist, Banken in Not geraten, wenn juristische Klärung jahrelang dauert, dann ist ehrlich gesagt der Hauptleidtragende nicht nur der betroffene Eigentümer, da ist der Hauptleidtragende der Wirtschaftsstandort Deutschland. Und deswegen muss hier auch die Bundesregierung Klarheit schaffen, um ehrlich gesagt fundamentalen Schaden von diesem Investitionsstandort Deutschland abzuwenden.
Am Rande sei nochmal gesagt, wer sind denn eigentlich die Eigentümer? Das sind ja auch Kleinsparer. Also wer in einen DAX-ETF investiert hat, der hat auch in Vonovia und Deutsche Wohnen investiert und wäre dann ebenfalls davon betroffen. Aber wir brauchen abschließend natürlich nochmal eine Einschätzung von Ihnen, wie die schwierige Situation gelöst werden kann. Durch Neubau oder auch durch Senkung der Nachfrage. Und da kommen wir dann von der anderen politischen Richtung, nämlich von der Alternative für Deutschland, die ja für die Rückkehr von Ukrainern ist und auch für die Rückkehr von Syrern, Afghanen oder anderen Flüchtlingen. Wie stehen Sie zu diesen Vorschlägen?
Also die großen Städte in Deutschland werden dauerhaft Zuwanderung erfahren durch Binnenmigration. Also man zieht halt vom ländlichen Raum in die Großstadt, aber natürlich auch durch Zuwanderung. Das werden wir nur lösen durch mehr Neubau. Also Baukosten radikal senken, also besser bauen, aber nicht unbedingt teurer bauen. Und wir haben einfach Standards uns geleistet, die auf Dauer nicht mehr leistbar sind. Ja, wir brauchen für viele, viele Bauvorhaben Jahre, manchmal Jahrzehnte. Da müssen wir, glaube ich, sehr auf die Tube drücken. Also Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen wir massiv beschleunigen. Es gibt jetzt einen Bauturbo in Deutschland, der ist grundsätzlich gut gedacht. Aber jetzt brauchen wir einfach verbindliche Fristen, digitale Verfahren, auch in den Kommunen, damit es schneller geht. Und übrigens auch der Staat mit seiner Grunderwerbsteuer, der ist ja durchaus auch ein Punkt, warum gerade vielen privaten Eigentümern das Geld ausgeht, noch bevor sie in ihre neue Wohnung eingezogen sind. Grunderwerbsteuer, das ist mittlerweile Länderangelegenheit, was den Steuersatz angeht. Aber da haben wir in den letzten 20 Jahren 34 Steuersatzerhöhungen erlebt. Eine Senkung, die gab es in Thüringen 2024. Aber wenn also 34 Mal eine Steuer erhöht wird, nur weil man ein Grundstück oder eine Wohnung kauft, also Grunderwerbsteuer, dann darf man sich nicht wundern, dass das Bauen und das Wohnen teurer wird. Und ehrlich gesagt, wir haben eine ganz schöne Bürokratie so mit diesen Bauordnungen auf Länderebene, mit den kommunalen Sonderregelungen. Da brauchen wir einfach einfachere Normen, stärkere Digitalisierung. Dann klappt es auch mit dem Neubau. Nur das braucht einen politischen Willen.
Das sagt Michael Schick, Ehrenpräsident des Immobilienverbandes IVD. Herr Schick, herzlichen Dank.
Sehr gern.
In Berlin wird im Wahlkampf über Enteignungen diskutiert. Die Partei Die Linke hat das sogar zur Voraussetzung einer Koalition gemacht. Gewählt wird am übernächsten Sonntag. Nach aktuellen Umfragen ist eine Koalition von CDU, Grünen und SPD rechnerisch genauso möglich wie eine Koalition von Linken, Grünen und SPD. Einer Koalition mit der AfD haben alle Parteien eine Absage erteilt. Der Kontrafunk wird eine Sondersendung zu den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern machen, am übernächsten Sonntag ab 17 Uhr.